wenn ich das weiß, da ist jetzt mal gerade wieder mein Körper unterwegs, da kann ich jetzt gerade machen, was ich will, ist das schon mal eine gute Erkenntnis.
Hallo und herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Heute ist bei mir Markus Rosig, INQUA-Karrierecoach aus Bremen. Markus ist Diplom-Betriebswirt und spezialisiert auf das Coaching von Fach- und Führungskräften. Markus nutzt zum Coaching gerne auch körperorientierte Methoden, vor allem, wenn es stressig wird. Und genau darum geht es heute, denn steigender Stress ist im Arbeitsleben inzwischen fast zur Normalität geworden. Alle Menschen berichten darüber und auch Menschen, die aktuell gar nicht arbeiten, sondern arbeitssuchend sind und sich beruflich neu aufstellen möchten oder müssen, berichten im Coaching häufig von Stress. Und deswegen möchte ich von Markus heute erfahren, was bei Stress eigentlich im Körper so passiert und wie du einen guten Umgang damit finden kannst. Markus, ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen bei Coachgeflüster.
Hallo Johannes, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Markus, wann warst du denn das letzte Mal so richtig gestresst?
Oh, die Situation, wo ich so richtig gestresst bin, die haben tatsächlich abgenommen. Aber es passiert immer wieder in so Spitzen. Wenn viel zu tun ist, dann gerate ich gerne in Stress, wenn mal wieder das E-Mail-Postfach voll läuft und ich nicht hinterherkomme, meine E-Mails zu bearbeiten, weil ich dann das Gefühl habe, ich könnte etwas Wichtiges übersehen oder verpassen.
Ja, das kenne ich, das Gefühl, das kenne ich ganz gut. Ich habe auch häufig dann Stress, wenn ich mir zu viel gleichzeitig vorgenommen habe und wenn ich dann auf meine Woche gucke und dann so denke, oh weh, das habe ich alles vor, na hoffentlich geht das mal gut. Meistens geht es dann gut, aber manchmal ist es dann auch wichtig, noch mal ein bisschen neu zu sortieren. Uns begegnet Stress als Coaches relativ häufig im Coaching, also mir zumindest. Mhm. Kommt es so vor, als ob häufig Leute gestresst ins Coaching kommen. Vielleicht nimmst du uns da auch mal mit aus deiner Erfahrung, gerade im INQUA-Prozess vielleicht, wo nimmst du da besonders viel Stress wahr bei KlientInnen?
Naja, also besonders viel Stress nehme ich in unterschiedlichen Situationen wahr. Ne? Manchmal ist es so, dass die Coaches schon gleich am Anfang sagen, also Herr Rosig, jetzt müssen wir aber sicherstellen, dass ich bis Ende November einen Job habe. Weil dann, wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es richtig brenzlig. So, und da merke ich schon, da ist der Stresspegel gleich richtig hoch. Genau.
Der geht halt bei mir schon direkt hoch, wenn du das so sagst.
Ja, genau. Aha. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Situationen. Ne? Manchmal ist es so, dass Freunde oder Partnerinnen immer so Stellenanzeigen rüberschieben, ne? Oder so per E-Mail schicken. Ne? Und dann sind das manchmal auch schon so Situationen, wo man merkt, naja, da geraten die Coaches schon unter Stress, weil sie denken, naja, also der Partnerin, der kann ich jetzt nicht sagen, ich habe mich da nicht beworben. So, und dann haben sie aber vielleicht gar keine Lust, sich darauf zu bewerben, weil die Stelle irgendwie weit ab von dem ist, was sie selber denken, was gut für sie ist. Das ist so eine Stresssituation. Oder was häufiger passiert ist, wenn es so eine Phase gibt, wo man häufige Absagen kriegt. Ne? Da trudelt plötzlich eine Absage nach der anderen ein und da scheint so eine Phase zu sein, wo sich das alles verfestigt. Dann merkt man auch, wie der Stresspegel der Coaches steigt. Mhm. Und dann gibt es noch so Stresssituationen in Vorstellungsgesprächen oder schon in der Vorbereitung auf die Vorstellungsgespräche. Da merke ich auch oft, da steigt der Stresslevel. Und da arbeite ich dann auch ganz gerne mit den Coaches dran, wie man da den Stresslevel wieder reduzieren kann.
Mhm. Darum geht es uns ja heute.
Ja, genau. Und dann ist es so, im Vorstellungsgespräch selbst gibt es ja manchmal auch die Stressfrage, ne, bei Jobs, wo es wichtig ist, dass die Menschen in Stresssituationen, und das kommt ja häufiger mal vor, wenn ich in einigen sozialen Berufen unterwegs bin oder auch häufiger so als Führungskraft, dass man da häufig Stresssituationen ausgesetzt ist. Und da wollen die Arbeitgebenden dann sicherstellen, dass man eben in Stresssituationen ganz ruhig und diplomatisch reagiert. Und dann wird man im Vorstellungsgespräch in eine solche Stresssituation gebracht. Das ist manchmal sehr deutlich zu merken, weil sich dann plötzlich die Atmosphäre total verändert und man gerade noch miteinander gelacht hat und dann kommt dort plötzlich so eine Gewitterwand auf einen zu und man denkt, huch, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und da bereite ich meine Coaches auch gerne drauf vor, indem wir dann gucken, okay, wie gehe ich damit um und wie reagiere ich da drauf?
Ja. Ich denke, da können wir heute, also das wäre so das Ziel für die heutige Folge, ne, dass wir so ein paar Ideen mitgeben, was kannst du tun, wenn du eins dieser Szenarien jetzt vielleicht sagst, ja, das kenne ich, das ist ein Thema, das ich persönlich habe. Was passiert da eigentlich in mir? Ich finde persönlich ja immer, wenn ich weiß, was im Körper dabei passiert oder grundsätzlich, was da so im System vorgeht, dann habe ich ja schon mal ein bisschen mehr Klarheit und habe auch mehr Handlungsräume. Und vielleicht können wir da ein bisschen Klarheit reinbringen. Ich kenne die Situationen, die du beschrieben hast, auch alle. Eine Anschlussfrage hätte ich dazu direkt, weil das ja sehr unterschiedliche Situationen sind, die ganz auf unterschiedlichen emotionalen Triggerpunkten sitzen, würde ich sagen.
Ja.
Also zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast mit dem Stress im Vorstellungsgespräch, da würde ich für mich zum Beispiel denken, davor habe ich nicht so große Angst, weil ich gerne in so spontane Situationen gehe.
Ja.
Bei anderen Situationen, die du genannt hast, würde ich dann schon eher denken, oh, da bin ich anders getriggert, weil ich Leute nicht hängen lassen will. Das stresst mich dann mehr.
Ja.
Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie da deine Erfahrung ist. Siehst du da so verschiedene Stresstypen vielleicht sogar oder ist das ein komplett bei jedem Menschen ganz individuelles Thema?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich erlebe das so, dass die Reizschwellen bei den Menschen sehr unterschiedlich sind, ne?
Okay.
Und so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist deine Reizschwelle dann im Vorstellungsgespräch, also die ist schon richtig hoch, ne? Also da muss erstmal jemand hinkommen, bis er sich da irgendwie getriggert kriegt. So, und dann gibt es aber Menschen, bei denen ist das komplett anders, ne? Da brauchst du nur einmal Luft zu holen und dann sind die schon da, wo du erst nach wirklich harter Arbeit hinkommst, und zwar harter Arbeit deines Gegenübers. Insofern finde ich diese unterschiedlichen Reizschwellen total wichtig in der Kommunikation und eben auch, genau, Punkt.
Genau, Punkt. Okay, also das ist schon mal spannend, dass ich auch vielleicht mich fragen kann, als erste Erkenntnis, wenn ich jetzt zuhöre, wo liegen denn so in der Erfahrung meine Reizschwellen? Wo gerate ich denn schnell in Stress, in was für Situationen?
Genau, und das ist immer individuell, ne? Das ist so, wie du gesagt hast, naja, in dem Vorstellungsgespräch eher weniger. Viele Coaches berichten, dass sie gerade vor dem Vorstellungsgespräch so richtig gestresst sind. Und was auch häufiger passiert, ist eben dann in diesen Phasen, wo die Leute sagen, oh, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, um einen neuen Job zu finden. Dann sind es oft so kleinere Events, die die Leute gleich nochmal richtig kräftig in das Stresserleben bringen. Das heißt, da kann man dann schon sehen, dass die so eine hohe Grundanspannung haben, dass da ein kleiner Reiz reicht, um die Anspannung noch mal zum Explodieren sozusagen zu bringen. Also ich würde so zusammenfassen, das ist wirklich sehr individuell und auch situationsbedingt. Na, wenn ich nach 3 Wochen Urlaub, ne, so nach den Sommerferien, in so eine Stresssituation gerate, dann ist das oft viel, viel entspannter. Und da müssen die Reize schon deutlich intensiver sein, damit es mich in Wallung bringt.
Total. Ich denke gerade so, wenn wir so darüber sprechen, dann ist ja Stress etwas Ungewolltes eigentlich. Es ist etwas, das Menschen nicht haben wollen. Es ist was, was auch im Weg steht. Und ich würde gerne mal auf das erste Beispiel zurückkommen, das du erwähnt hast, weil das passiert mir im Coaching relativ häufig, dass Leute vor allem in die erste Sitzung kommen und so richtig im Druck sind.
Ja.
Also das kann ja durchaus auch berechtigte Gründe haben im Sinne von, hey, ich stehe vor der Arbeitslosigkeit oder ich bin in der Arbeitslosigkeit, mir fehlt Einkommen, ich habe eine Verantwortung für Familie, ich muss meine Rechnungen bezahlen und so weiter. Da ist ja dann existenzieller Druck bei vielen oder empfundener existenzieller Druck.
Ja.
Das heißt, da ist ganz viel Stress, aber dieser Stress ist ja leider in der Form nicht unbedingt hilfreich.
Richtig.
Und da ist vor allem, und da kannst du jetzt mal gerne sagen, wie du das empfindest, ich erlebe das dann vor allem, dass dann so ein ganz eingeschränktes Sichtfeld nur noch da ist. Es ist so ein Fokus auf so ganz wenige Optionen und eigentlich nur alles im Druck. Und das limitiert einen natürlich in so einer Situation dann total und führt dann auch oft zu Frustrationen in Kombination mit, ich gucke mir jetzt Stellenanzeigen an, was auch ein Riesenstressor ist für viele Leute, weil die dann Ablehnung sofort fühlen. Also da entsteht so eine ganz fiese Dynamik, die eigentlich gerade im Coaching
richtig kontraproduktiv ist. Und ja, da würde ich gerne mal deine Perspektive hören. Also wie nimmst du das wahr und wie gehst du mit sowas um?
Genau, also ich nehme das genauso wahr, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich gehe in solchen Situationen gerne damit um, dass ich so Erklärmodelle anbiete. Mhm. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Klettergerüst, ne, wo man so rauf und runter, links und rechts klettern kann. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man ein passendes Erklärmodell anbietet, dann gibt das plötzlich total viel Orientierung und Sicherheit. Und deswegen nutze ich gerne diese Erklärmodelle. Mhm. Und wenn ich jetzt in diese Stresssituation denke, dann nutze ich da gerne das Erklärmodell der Polyvagaltheorie. Mhm. Weil die Polyvagaltheorie, das ist eine Theorie, die von dem Stephen Porges erforscht worden ist über einige Jahrzehnte inzwischen und die uns da sehr viele Erkenntnisse, und zwar neurobiologische, mitgibt. Und ich finde diese Polyvagaltheorie deswegen total interessant, weil sie deutlich macht, dass wir diese Situationen oft bewusst gar nicht richtig steuern können. Und er prägt dazu den Begriff der Neurozeption, ne? Im Gegensatz zu Perzeption, was ja Wahrnehmung ist. Und ich sage immer, die Perzeption findet sozusagen in unserer Großhirnrinde statt, ne? Wo wir auch normalerweise drin unterwegs sind. Und die Neurozeption, die findet aber eher in unserem autonomen Nervensystem statt. Das heißt, da sind Klein- und Mittelhirn involviert und die sind auch in der Lage, weil sie entwicklungsgeschichtlich viel älter sind, die Großhirnrinde einfach mal auszuschalten. So, und dann kann ich da so viel drüber nachdenken, wie ich will. Mein Körper, kann ich beobachten, macht plötzlich ganz was anderes. Nämlich, der fährt zum Beispiel die Alarmsysteme hoch. Und das Interessante an der Polyvagaltheorie ist, dass sie eigentlich ganz einfach ist, denn sie beschreibt, wie unser Vagusnerv, das ist das, was der Stephen Porges erforscht hat, und der Vagusnerv ist ein Nerv, der vom Hirnstamm in unseren ganzen Körper sich sehr verzweigt und der zum Beispiel das Immunsystem steuert, der die Verdauung steuert, der das Herz-Kreislauf-System steuert, also der ist da richtig aktiv, alles im autonomen Nervensystem, das heißt, das steuere ich bewusst nicht. Und der hat auch so Scanner installiert in unserem Körper und über unsere normalen Wahrnehmungsrezeptoren und normalerweise befinden wir uns in dem ersten Status, dem Status der Sicherheit. Na, dann gibt es noch den Status der Gefahr und den Status der Lebensgefahr. Und wenn wir jetzt über Stress sprechen, dann kann man sagen, das entspricht dem ganz oft dem Status der Gefahr. Und wenn jetzt unser Körper wahrnimmt, dass wir in Gefahr sind, dann fährt er die Alarmsysteme hoch. Und das haben wir alle schon mal gehört, denn dann bereitet uns der Körper auf Kampf oder Flucht vor. Und das passiert innerhalb von Millisekunden.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall.
So, und wenn ich das weiß, da ist jetzt mal gerade wieder mein Körper unterwegs, da kann ich jetzt gerade machen, was ich will, ist das schon mal eine gute Erkenntnis. Und jetzt hattest du ja gesagt, ich habe dann so einen ganz eingeengten Blick. Und das ist typisch für diese Gefahrensituation, für den Gefahrenstatus. Weil wenn ich in Sicherheit bin, dann habe ich einen weiten Blick. Dann habe ich Zugriff auf all meine Kompetenzen. Und wenn ich dann aber in dem Gefahrenmodus bin, dann bin ich auf das Problem, auf das Gefahrenobjekt total fokussiert. Ne? In früheren Jahrhunderten war das der sogenannte Säbelzahntiger, der uns gerade total appetitlich fand. Und natürlich muss ich mich dann genau auf diesen Säbelzahntiger fokussieren, um mich vor ihm zu schützen oder also wegzulaufen. Oder wenn ich denke, ich kann ihn erlegen, dann vielleicht auch mit ihm zu kämpfen. Okay. Und deswegen ist das eine sozusagen archaische Reaktion, dass ich dann total fokussiert bin.
Das ist super. Vielen Dank für die wirklich griffige Erklärung. Ich fasse mal zusammen, wie ich es verstanden habe. Also, dass da eigentlich ein Teil von unserem Gehirn, nämlich so unser archaischer Teil, anspringt in solchen Gefahrensituationen und an eigentlich unser unsere Vernunft, unser Verstand, der woanders im Gehirn stattfindet, der viel weiß und der viel sieht und der ganz andere Möglichkeiten ausloten könnte, praktisch ausgeschaltet ist.
Genau.
Und der hat nichts zu melden in so einer Situation. Und deswegen verengt sich mein Blick. Jetzt ist ja der Säbelzahntiger nicht gleichzusetzen mit dem Recruiter, bei dem ich im Vorstellungsgespräch sitze. Aber unser Kleinhirn, für das ist es das Gleiche.
So sieht das aus. Das ist dann sozusagen ein tragischer Moment, ne? Weil man ja vom Außen betrachtet sagen könnte, also es ist hier keine Gefahr sichtbar. Und trotzdem erlebt unser Körper das als Gefahrensituation.
Das ist total interessant. Also ich nehme das oft wahr, dass Stress oft dann auch ausgelöst wird bei Leuten in der Kommunikation, wenn in diese anderen Modi reingeschaltet wird. Also bei der Transaktionsanalyse sprechen wir vom kritischen Eltern-Ich zum Beispiel. Und da erlebe ich dann, wenn Leute so angesprochen werden oder das erleben vor allem von ihren Führungskräften, dass dann so eine richtige Freeze-Situation passiert. Also dass sie dann Angst kriegen und eigentlich gar nicht mehr richtig handlungsfähig sind, dann hast du das Gefühl, also ist jetzt mir nicht passiert. Mir ist es einmal tatsächlich passiert, wo ich überhaupt nicht kritisch mit jemandem gesprochen habe. Es war eine Mitarbeiterin und da ging es um eine Situation, wir wollten so Telefonie üben im Rollenspiel. Und die war praktisch handlungsunfähig, die konnte das nicht mit mir machen. Und ich bin wirklich hoffentlich nicht furchteinflößend.
Genau.
Ne? Aber das war einfach irgendwas in ihr. Sie hat es dann auch mir nachher erklärt, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Thema, du bist ein Mann, du sitzt hier mit mir und wir üben Telefonieren gegenüber, das kann ich nicht, es geht nicht.
Und, genau. Und da spricht man von sogenannten Triggern. Ne? Da gibt es so Auslösereize und die katapultieren uns dann in das Freeze. Und das Freeze ist sozusagen die dritte Stufe, die Stufe der Lebensgefahr, und die kommt immer nach der Gefahr. Ne? Das heißt also, früher, wenn ich gemerkt habe, irgendwie das Weglaufen vor dem Säbelzahntiger funktioniert nicht, weil der kommt immer näher, dann ändere ich die Strategie und ich weiß, tote Lebewesen schmecken nicht. Das wissen auch alle anderen Lebewesen, außer diejenigen, die sich auf Tote spezialisiert haben. Und dann schmeiße ich mich halt hin und stelle mich tot. Und was dann unser Organismus macht, ist tatsächlich, dass er alles runterfährt. Und das steuert auch der Vagusnerv. Das heißt, die Herzfrequenz wird auf ein Minimallevel reduziert. Alles andere findet gar nicht statt, so dass, wenn ich dann beschnuppert werde, irgendwie die Tiere auch feststellen können, ja, der ist wirklich tot. Und dann werde ich in Ruhe gelassen. Das ist so der Ansatz. Und sowas kann natürlich auch im Arbeitsleben passieren. Und als ich selber noch als Führungskraft unterwegs war, habe ich auch häufiger mal die Situation gehabt, dass ich dachte, ich habe eigentlich eine ziemlich klare Frage gestellt. Warum kriege ich keine Antwort? Und in der Nachbetrachtung habe ich diese Menschen wahrscheinlich in den Freeze geschickt mit irgendetwas, was die angetriggert hat.
Was ist denn dann ein guter Umgang damit? Also vielleicht von beiden Seiten. In dem Moment ist es natürlich erstmal wichtig, nämlich an, das erstmal anzuerkennen, das erstmal so zu lassen. Und da ist ja wahrscheinlich wenig möglich dann. Da gibt es ja nicht viele Handlungsspielräume.
Genau, die klassische Reaktion wäre ja, ne, in der Führungssituation, wenn dann sich jemand umdreht und weggeht, zu sagen, ne, die auch gleich am Arm zu packen, Moment, du bleibst jetzt erstmal hier, bis du mir eine Antwort gegeben hast. Aber genau das wäre überhaupt nicht hilfreich, weil die sind gar nicht in der Lage zu antworten. Die sind nur auf dich fokussiert als Gefahrenobjekt. Die sind gar nicht in vollständigen Zugriff auf all ihre Kompetenzen. Und deswegen ist es erstmal gut, wieder in Sicherheit zu kommen, in den Status der Sicherheit. Und dafür wäre etwas zu tun.
Du hast jetzt diese Polyvagaltheorie hier beschrieben. Die ist ja ein schönes Erklärungsmodell erstmal. Hast du das Gefühl, wenn du diese Theorie jetzt Leuten im Coaching näher bringst, dass die damit direkt was anfangen können und dann auch aus diesem Verstehen heraus in neue Handlungsräume gehen können?
Ja. Okay. Genau. Weil, und da kommen oft sehr spontan die Reaktionen, dass sie sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Und so wie sie das jetzt beschrieben haben, kann ich auch plötzlich drei andere Situationen genauso einordnen.
Das heißt also, so wie wir es ja jetzt beschrieben haben, einmal die Situation, die wir beide erlebt haben, offenbar in Führung oder in Mitarbeitersituationen. Ja. Uns beiden hilft es ja jetzt, andere besser zu verstehen. also unser Umfeld besser einschätzen zu können. Was passiert hier eigentlich gerade?
Ja.
Möglicherweise. Und dann eben die richtige Reaktion zu wählen. Es hilft dabei jetzt auch unseren KlientInnen, sich selbst besser zu verstehen und neue Handlungsspielräume aufzumachen.
Genau, und das ist zum Beispiel bei mir so gewesen, als ich die das erste Mal gehört habe, die Polyvagaltheorie, habe ich im ersten Schritt mich selber mal besser verstanden. Und das finde ich auch so genial an dieser Theorie. Sie ist für mich gut anwendbar, aber auch für meine Umwelt und für meine Gegenüber, denen ich so begegne. Mhm. Weil wenn ich weiß, der ist jetzt gerade oder sie ist im Freeze, dann weiß ich jetzt, das kann ich mich erstmal zurücklehnen, kann das Thema zur Seite legen und erstmal gucken, dass ich sie oder ihn wieder in Sicherheit bringe.
Mhm. Wenn ich das jetzt weiß, ich habe jetzt diese Theorie, was mache ich denn damit? Also wenn ich jetzt in der Situation bin, also konkret vielleicht, ich bin arbeitssuchend, ich bin jetzt total im Stress, ich habe das jetzt gehört und denke so, ja, okay, alles klar, ich merke, der Stress ist mir hier im Weg. Mit dieser Theorie kann ich jetzt was anfangen und ich fahre jetzt mal ein bisschen runter. Was wären denn jetzt konkrete gute Schritte? Vielleicht, wenn ich merke, dass ich Schwierigkeiten habe, den Stress auszuschalten. Also was kann ich denn tun, um den Stress so ein bisschen zu regulieren? Jenseits dieses Wissens.
Ja, also da kann ich erstmal auf zwei andere Podcasts verweisen. Nämlich einmal hat ja die Monika Reller gerade was gemacht zu dem Thema Körperreaktionen.
Ja.
Und da hat sie einige Beispiele genannt, wie man damit umgehen kann. Und dann, ich glaube, im Podcast von der Susanne Günther, die ja über Krisen spricht, die hat auch einige Übungen genannt, die man total gut machen kann.
Sehr vielen Dank für diesen netten Verweis. Schöne Grüße gehen raus.
Genau. Und darüber hinaus, finde ich, gibt es zwei Handlungsstränge, die man unternehmen kann. Und zwar einmal gibt es den Handlungsstrang des kurzfristigen Handelns. Ne? Wie komme ich also akut aus der Situation raus? Und dann gibt es so eher längerfristig angelegte Geschichten. Und wenn ich jetzt kurzfristig überlege, was kann ich da machen, dann ist eine Sache, die total gut hilft, ist erstmal aus der Situation rauszugehen. Na, wenn ich das jetzt als Gesprächspartner merke, mein Gegenüber ist gerade in einer Gefahrensituation oder Lebensgefahrensituation, dann könnte ich zum Beispiel erstmal sagen, du, lass uns doch mal gerade ein bisschen vor die Tür gehen oder hier nebenan ist ein Park oder ein Wald, da können wir kurz mal reingehen und dann gehen und reden wir erstmal über was anderes. So, das ist zum Beispiel etwas, da kann man total gut wieder runterkommen in Richtung Sicherheit. Was man auch machen kann, sind immer Atemübungen. So, und das, was da beruhigt, ist, wenn man schnell einatmet und langsam ausatmet. Ne? Da gibt es so eine Übung, da macht man das mit geschwitztem Mund. Ich atme also schnell ein und mit geschwitztem Mund atme ich ganz langsam wieder aus. Wenn ich das 3-4 Mal gemacht habe, dann merke ich schon, oh, jetzt kommt mein Körper ja wieder so in Ruhe.
Ja. Das funktioniert bei mir auch total gut, diese Atemübung. Also ich glaube, das ist auch da wieder ein bisschen individuell. Also da würde ich auch Leute mal ermutigen, verschiedene Atmen, Rhythmen mal auszuprobieren und zu gucken, wo sie sich am meisten bei entspannen. Da gibt es ja so verschiedene Zählarten, zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen. Aber ja, beim Ausatmen kommt die Entspannung.
Genau, ja. So, und wenn man es etwas lebendiger mag, dann könnte ich mir vorstellen, ist so meine Lieblingsübung auch ganz hilfreich. Und das ist so eine Verstörtechnik. Und ich sage immer, dann nimmt man die Siegerposition ein, ne, hüpft so siegend rum und macht aber verbal genau das Gegenteil und sagt, mir geht's gerade so richtig schlecht und ich finde das gerade richtig blöd, was mir hier passiert ist, und fängt an, so richtig zu fluchen. Und hüpft dabei weiter in der Siegerposition. Und das sind ja normalerweise zwei Muster, die überhaupt nicht miteinander korrelieren. Und da geht es mir immer so, da gehe ich sofort irgendwie so in den Fröhlich-Modus wieder rein. Und das bringt mich sehr schnell aus so einer Anspannungssituation.
Cool, das muss ich mal ausprobieren. Das klingt lustig.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich währenddessen sofort anfangen müssen zu lachen, stelle ich mir jetzt so vor.
Genau, so geht es mir auch ziemlich schnell dann, ja.
Weil es so absurd ist vielleicht. Ja, super. Ich will auch noch vielleicht auf eine andere Folge noch kurz verweisen, die mir gerade noch einfällt. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Coaching in der Natur. Und da gibt es eine schöne Übung von Clemens Wannmacher eingesprochen, den Pleasure Walk.
Ja.
Das ist nämlich auch eine sehr schöne Achtsamkeitsübung, die ich toll machen kann, wenn ich im Stress bin. Einfach so den Müßiggang mal zu praktizieren. Und das ist eine Übung, die kannst du mit draus nehmen, kannst du dir anhören und währenddessen einen kleinen Spaziergang machen. Also Natur ist oft für viele Menschen auch so ein Ort, wo eine hohe Art der Entspannung stattfinden kann.
Genau. So, und davon abgewandelt fällt mir gerade die Übung ein des Äpfelpflückens, ne? Wenn man sich so vorstellt, ne, also das kann man in jedem Raum machen, genau. Und da ganz oben ist ein richtig schöner roter Apfel und da strecke ich mich jetzt mal und dann nehme ich ihn, wenn ich ihn gepflückt habe und lege ihn hier ganz unten in den Korb. So, das ist auch eine total schöne Übung, wenn man dann so ein paar Äpfel pflückt, dann geht es einem manchmal auch gleich ganz schnell wieder besser.
Super, ich glaube, wir haben jetzt für die kurzfristige Handlungsebene richtig was gesammelt. Das sind jetzt alles Sachen, die kann ich unmittelbar machen und ganz viele Verweise. Jetzt hast du aber gesagt, es gibt zwei Seiten. Es gibt auch noch die langfristige Perspektive und das fände ich schön, wenn wir auf den Aspekt nochmal kurz eingehen können.
Genau, und bei der langfristigen Perspektive, das ist, glaube ich, auch in den anderen Podcasts schon angerissen worden, da ist es halt gut, dass ich nach Ausgleich gucke. Na, dass ich also regelmäßig Sport mache zum Beispiel, Bewegung mache, das merke ich zum Beispiel, wenn ich keinen Sport mache, das wirkt sich ziemlich schnell auch auf mein Gemüt aus und dann weiß ich, ah, guck mal, interessant, du musst mal wieder deinen Sport machen, hast du ja auch diese Woche noch gar nicht und es ist schon Donnerstag.
Ja.
Genau, also das ist wichtig und dann ist es auch wichtig, noch andere Sachen zu haben im Leben, also Freunde oder den Chor oder den Gesangsunterricht oder das Golfspielen oder was auch immer so das eigene Hobby ist oder Malen, genau.
Ja, finde ich super wichtig, ja. Da eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen, hier sei auch nochmal verwiesen auf die Übungen mit dem Ressourcenbaum, die ich da schön machen kann. Also auch nochmal mich zu fragen, was sind so Kraftquellen in meinem Leben, die mir jenseits von Arbeit auch wichtig sind und wo ich auch was draus ziehen kann. Was mir noch auffällt, vielleicht als kleine Ergänzung, viele Menschen, die arbeitssuchend sind, die vielleicht auch unfreiwillig in die Arbeitslosigkeit geraten sind, denen fehlt ja auch sofort eine Struktur. Und das habe ich auch noch das Gefühl, dass das sowas ist, wo Sport zum Beispiel eine große Hilfe sein kann, den Tag so ein bisschen zu strukturieren, irgendwelche Dinge vorzuhaben und sich da auch eine eigene Struktur neu zu schaffen. Das kann auch nochmal so Sicherheit geben und auch ein bisschen zur Entspannung beitragen, habe ich schon häufig gehört und festgestellt von KlientInnen.
Da sprichst du ein interessantes Thema an, weil das ist tatsächlich auch regelmäßig Thema in meinen Coachings. Und so, dass es vorkommt, dass wir oft so Tages- und Wochenstrukturen aufbauen.
Ja.
Ne, und dann kommt es auch häufig so zu der Aussage, ach gut, dass sie das sagen, weil das hatte ich eigentlich schon mal gemacht. Und hatte ich letztens eine Klientin, die sagte, ja, und ich habe mir sogar so einen Kalender einlaminiert, total schön gemalt habe ich den und den kann ich doch mal wieder benutzen. Und schon hat sie ihren Wochenkalender wieder reaktiviert und hatte plötzlich wieder eine Struktur. Und das ist tatsächlich etwas, was total gut hilft.
Ich glaube, das waren jetzt schon richtig viele gute Tipps für den kurzfristigen Umgang mit Stress, für den langfristigen Umgang mit Stress, die Theorie dahinter, was passiert da eigentlich in meinem Körper. Also ich glaube, es ist eine richtig gehaltvolle Folge gerade entstanden. Markus, vielen, vielen Dank dafür. Hast du noch irgendeinen Punkt, den wir bisher nicht besprochen haben, der dir noch wichtig wäre zu erwähnen? Oder hast du auch das Gefühl, das Wichtigste ist gesagt?
Ich gucke gerade noch mal auf meine Notizen. Und ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Ach, vielleicht gibt es doch noch einen kleinen Abrunder, der grundsätzlich sehr wichtig ist. Wenn man jetzt guckt, was ist eigentlich die Absicht unseres Gehirns, dass uns das Gehirn oder der Körper in eine solche Situation bringt. Und da weise ich immer sehr gerne darauf hin, dass das eine total positive Absicht ist, weil letztendlich sind diese Verhaltensmuster da, um unser Überleben zu sichern. Und das, was der Körper da macht, ist vielleicht total unverständlich, aber er hat eine total gute Absicht, nämlich unser Überleben zu sichern. Und wenn man das sich in Erinnerung ruft, finde ich, ist das immer noch mal total schön, weil das ermöglicht mir zumindest viel schneller Frieden da mit meiner vielleicht falschen oder als falsch erlebten Verhaltensweise umgehen zu können.
Ein sehr schöner Schlussgedanke. Lass uns das gerne genauso stehen lassen. Markus, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei mir in Kurzgeflüster zu Gast warst zum Thema Stress. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße nach Bremen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schöne Grüße nach Berlin zurück.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du Leute kennst, die gerade unter akutem Stress leiden oder vielleicht von der Situation betroffen sind, die wir gerade beschrieben haben, leite ihnen gerne die Folge weiter. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Vielen, vielen Dank dafür. Du findest uns auf allen Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich unter inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.